den Tim habe ich eingeladen, weil er hat das schöne Buch geschrieben, Besuch vom zukünftigen Selbst. Und da geht es um eine Geschichte über Körper, Geist, Seele und die Frage, warum wir nicht tun, was wir lieben. Also es geht im Wesentlichen um Gesundheit.
So ist es. Um einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Gesundheit.
Um einen ganzheitlichen Blick. Und warum das für Unternehmerinnen und Unternehmer so wichtig ist oder für Unternehmen auch wichtig ist, da möchte ich mit Tim heute drüber sprechen. Aber die erste Frage, wenn man sich so den Titel anguckt, die mir sofort in den Kopf schießt, ist, warum wir nicht tun, was wir lieben. Das Erfolgsformat Fokuswoche gibt's natürlich auch wieder in diesem Jahr. Eine Woche voller Fokus, eine Woche jeden Tag morgens mit mir mit einem Live-Webinar in den Tag starten. Und alle Themen, die man im Selbstmanagement braucht, werden dort behandelt. Wie man mit E-Mails umgeht, wie man fokussierter wird, wie wir auf die To-Do-Listen verzichten, wie wir ein positives Mindset entwickeln und wie wir dranbleiben an unseren Zielen im hektischen Tagesgeschäft. Alles das im März, und zwar vom 18. bis 22. März. Und es gibt natürlich wie immer einen Frühbucherrabatt. Alle Infos dazu findest du unter larsbobach.de/Fokuswoche. Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und damit wir da wieder mehr Zeit für haben, habe ich den Tim Weber zu Gast. Hallo Tim.
Hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Und den Tim habe ich eingeladen, weil er hat das schöne Buch geschrieben, Besuch vom zukünftigen Selbst. Und da geht es um eine Geschichte über Körper, Geist, Seele und die Frage, warum wir nicht tun, was wir lieben. Also es geht im Wesentlichen um Gesundheit.
So ist es. Um einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Gesundheit.
Um einen ganzheitlichen Blick. Und warum das für Unternehmerinnen und Unternehmer so wichtig ist oder für Unternehmen auch wichtig ist, da möchte ich mit Tim heute drüber sprechen. Aber die erste Frage, wenn man sich so den Titel anguckt, die mir sofort in den Kopf schießt, ist, warum wir nicht tun, was wir lieben? Warum tun wir nicht, was wir lieben?
Das ist natürlich eine sehr, sehr tiefgründige und auch vielleicht philosophische Frage zu Beginn.
Warum ist das so?
Also zum Teil glaube ich, dass diese Frage natürlich in letzter Konsequenz jeder auch ganz individuell für sich selbst beantworten darf und beantworten sollte. Aber ich glaube, dass es auch schon ein Stück weit mit gesellschaftlichen Themen zu tun hat, dass wir vielleicht auch nicht von vornherein mitbekommen, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich kann dann vielleicht auch, fällt mir an der Stelle gerade ein, den kleinen Schwenk zu meiner eigenen Geschichte machen, wenn er so okay ist.
Natürlich.
Und zwar bin ich meinem Vater bis heute sehr dankbar, dass er mir genau diese Frage in einem Prozess, einem sehr wichtigen Prozess gestellt hat. Und zwar ist es so, wie jeder junge Mensch sich irgendwann mal die Frage stellt, was möchte ich denn gerne mal werden? War das bei mir natürlich genauso. Und wie gesagt, mein Vater hat mir dann den Hinweis gegeben, dass ich mir in diesem Prozess doch mal die Frage stellen soll, wofür bist du denn eigentlich gedacht worden? Also wo liegt deine Aufgabe? Heißt also ja auch im Umkehrschluss, was möchtest du tun oder was liebst du und wo liegt auch deine Leidenschaft? Und ich habe mir das in meinem jugendlichen und vielleicht auch kindlichen Leichtsinn so vorgestellt und das auch so romantisch ausgemalt, dass ich in einem kleinen Dorf lebe und in diesem Dorf hat jeder der Gesellschaft was zurückzugeben. Also jeder kann etwas gut, was er gerne macht. Und dann gibt es dann Menschen, die werken gerne, bauen Möbel für die Menschen, bauen Häuser. Wieder andere schneidern gerne, arbeiten gerne mit Stoffen, die machen die Kleidung. Also was ich damit sagen will, ich habe das sehr, sehr heruntergebrochen und mir halt eben auch, wie gesagt, sehr romantisch vorgestellt und mir dann die Frage gestellt, was möchte ich denn gerne in diesem kleinen Dorf auch für eine Aufgabe dort erledigen oder was wäre mein Beitrag zu dem Gemeinwohl, um so auszudrücken. Und mir ist es dann irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, auch aufgrund der Affinität zum Thema Sport, Bewegung, dass doch irgendwie die Gesundheit oder alles andere aufgezählte den Wert irgendwo verliert, wenn man nicht gesund ist. Und die wirkliche Lebensqualität und auch der das Leben nur wirklich Spaß macht, wenn man auch sich einer hundertprozentigen oder einer hohen, sagen wir mal, Vitalität und Lebensqualität erfreut. Und so kann ich mich dann bis heute mit dieser Aufgabe zu 100% identifizieren, Menschen dazu zu inspirieren, zu motivieren, zu begeistern, den eigenen Lebensstil vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal zu überdenken und im Sinne ihrer Gesundheit zu gestalten. Genau.
Sehr schön. Ja, kommt in deinem Buch ja auch so rüber. Und du hast ja auch ganz schön geschrieben, ich glaube, der Satz stand auch in deinem Buch so, dass die Grundlage für Freiheit ist Gesundheit. Ne? Wenn wir nicht gesund sind, sind wir nicht frei.
Genau.
Ne? Das ist ja auch so. Ne? Jetzt, um zur ursprünglichen Frage zurückzukehren, warum wir nicht tun, was wir lieben. Das ist ja so dein Ansatz, dieses Gesamtheitliche, dass du sagst, weil wir nicht tun, was wir lieben und unserem Herzen oder unserer Berufung nicht folgen, sind wir so oft krank. Und jede Krankheit, jedes Symptom, die wir körperlich haben, ist darauf zurückzuführen. Ist so dein Ansatz.
Genau, ja. Also wie der Name des Buches sagt, dieses oder der Besuch des zukünftigen Selbstes ist in meinen Augen auch sehr, vielleicht nicht im ersten Moment, aber im zweiten Moment sehr, sehr heilsam, einfach mal in dieses Gedankenmodell einzusteigen. Was wäre denn, wenn es morgen an deiner Tür klingelt und dein zukünftiges Selbst steht vor der Tür und möchte mit dir einen Kaffee trinken? Ist das dann so, dass es dir voller Dankbarkeit um den Hals fällt oder macht sich da vielleicht auch ein Gefühl von Reue breit? Und das sind, denke ich mal, eine ganz gute Reflexionsfrage, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und dieses zukünftige Selbst existiert ja schon in einer gewissen Art und Weise. Es ist halt eben noch formbar, zumindest mal in meinem Weltbild, haben wir mit unseren täglichen Entscheidungen die Möglichkeit, dieses zukünftige Selbst auch zu formen, zu gestalten, so wie wir das haben möchten, um es mal so ein bisschen mechanisch auszudrücken. Und wenn wir dann, oder wenn wir von unserem Herzensweg abkommen, also wenn oder andersrum noch einen Schritt vorher, das zukünftige Selbst möchte mehr oder weniger, dass wir unserem Herzensweg folgen. Und wenn dieses zukünftige Selbst dann entsprechend feststellt, auch im Hinblick auf uns, dass wir von diesem Herzensweg abweichen, ist es ja so, dass es uns irgendwie oder dass es sich irgendwie bemerkbar machen muss. Und da ist es halt eben auch so, dass es in meiner Philosophie oder auch in meiner Ansicht so ist, dass uns dieses zukünftige Selbst Hinweise schickt, Signale schickt, die dann auch unter anderem körperliche Beschwerden sein können. Also körperliche Beschwerden sind meines Erachtens immer dann auch ein Hinweis für uns, sich mit einem bestimmten Thema doch etwas intensiver auseinanderzusetzen. Und dieses Delta, was entsteht zwischen unserem jetzigen Weg und dem Weg, den wir eigentlich gehen sollten, das ist in meinen Augen eine sehr, sehr große Ursache für viele Beschwerden und vor allem auch Unzufriedenheit, innerer Unfrieden, Disharmonie und solche Themen, die ja auch die mentale Gesundheit betreffen.
So, jetzt habe ich Rückenschmerzen.
Ja.
Und jetzt bin ich von meinem Weg abgekommen.
Ja, oder wie? Ja, zum Teil schon. Also es ist, man könnte jetzt da etwas detaillierter auch reingehen, dass halt tatsächlich auch hinter jedem einzelnen Wirbel eine entsprechende Botschaft steckt.
Ist das so?
Das ist so.
Ah, okay.
Ja. Aber beim Thema Rücken ist es immer sehr, sehr auf eine klare Art zu erklären, weil diesen Spruch kennen wir alle, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und diesen Spruch, den verwenden wir doch irgendwie schon mal so beiläufig. Und dann das aber einfach mal sich tatsächlich auch so vorzustellen, dass ein mentaler Ballast in unserem Päckchen auf unserem Rücken lastet, den wir halt irgendwie nicht verarbeitet haben, nicht abgegeben haben, der dann natürlich auch auf physischer Ebene zu Rückenschmerzen führen kann. Genau.
So, okay. Jetzt habe ich das, jetzt kann ich sagen, okay, es ist mein Hüftbeuger oder es ist irgendwas, was ich also jetzt seelisch oder so mit mir oder weil ich vom Weg abgekommen mit mir rumtrage. Kriege ich raus, woher das jetzt ist oder wie bekomme ich das denn überhaupt mit, dass es was mit meinem vielleicht Lebensweg an sich zu tun hat?
Naja, ich bekomme das mit, indem ich bereit bin, auch den Mut aufzuwenden und mutig auch der Sache ins Auge zu schauen, sage ich mal. Ne? Natürlich ist es auch so, dass man an der Stelle vielleicht das ein oder andere kritische Wort an unser aktuelles Gesundheitssystem richten darf, weil in einem Land wie Deutschland sollte, in dem die Medizin vielleicht so weit entwickelt ist wie noch niemals zuvor, sollte es grundsätzlich ja so sein, dass ein kranker Mensch eine Seltenheit ist oder eine Ausnahme ist. Aber ich denke, alle Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen ja mit, dass es in den letzten Jahrzehnten tendenziell genau die andere Richtung nimmt. Das heißt also, angefangen bei, wie du ansprichst, Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, also Stoffwechselerkrankungen bis hin zu chronischen Erkrankungen wie Krebs und so weiter, alle Zahlen sind tendenziell steigend.
Ja, psychisch ja auch, ne?
Mentale Gesundheit, genau. Ja. Und da muss man sich natürlich dann schon einfach die Frage stellen oder die kritische Frage stellen, ist der Weg, den wir dort jetzt gehen, der richtige oder macht es Sinn, auf verschiedene Beschwerden einfach auch mal einen anderen Blick zu werfen und das auch ganzheitlich zu betrachten.
Du hast ja gesagt, meine erste Frage wäre ja schon eine philosophische. Ich glaube, diese Frage ist ja auch durchaus, hat auch sehr viel Tiefgang, weil da muss man ja die ganze Gesellschaft in Frage stellen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es an unserem Gesundheitssystem liegt, dass wir so krank werden oder dass da irgendwelche Politiker was für können, sondern es ist ja, sind ja gesellschaftliche Zwänge, denen wir uns irgendwie hingeben. Ne, ob es gut ist oder nicht, das ist anscheinend ja nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so gut ist. Ne? Und die uns ja krank machen. Aber da auszubrechen, das ist ja, jetzt machen wir ein großes Thema, oder? Also ja, ich habe ja das Buch Haben oder Sein gelesen, ne? Und von Fromm. Und da geht es ja genau um das Thema. Ne? Auch wie die Gesellschaft aufgrund ihres Habensfokus, ne? Also dieses Konsumfokus, wie das uns krank macht als Gesellschaft, als Menschen auch. Ne? Und dass man das sicherlich in Frage stellen muss, ist überhaupt kein, also das stellt sich mir nicht die Frage, weil das ist 100% so. Aber er schreibt dann auch, wie so eine Gesellschaft aussehen kann, also eine Utopie, was er sich wünschen würde, wie unsere Gesellschaft sich verändern würde. Und das ist, glaube ich, eine Utopie. Also, dass wir das, und das Buch ist ja 50 Jahre alt, muss man sagen, dass wir in den 50 Jahren nicht geschafft haben, ist ja eher schlimmer geworden. Ne? Und ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass die junge Generation das anders macht. Aber
vielleicht reißt die uns da raus.
Ja, das könnte sein. Ja, oder sich raus. Ne? Wäre ja schön, wenn sie sich rausreißen. Genau, genau. Uns vielleicht nicht mehr. Ne? Aber sich wäre ja toll. Ne? Ja. Auf jeden Fall machen wir ein großes Thema auf.
Ja, also der Gedanke, der mir dabei noch einfällt, ist, dass man es tendenziell vielleicht sogar abkürzen könnte, in der Form, dass jeder sich irgendwo seiner Selbstverantwortung bewusst wird.
Mhm.
Das heißt also, dass ich grundsätzlich es klar Sinn macht, mir Hilfe zu holen, mir Impulse zu holen, mir Ideen zu holen bei egal wem. Aber so dieses Verantwortung abgeben, dass jemand anderes mich heilen kann, gesund machen kann. Ich glaube, das ist eine Illusion.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir da halt eben schon einen sehr, sehr großen Schritt machen in die richtige Richtung aus meiner Sicht, wenn jeder sich seiner Selbstverantwortung, gerade auch beim Thema Gesundheit, dessen bewusst wird.
Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Und ich habe einen Freund von mir, der ist Arzt, das ist auch mein Arzt, der sagt immer, dass er die Krise kriegt, dass Leute dann zu ihm kommen und sagen, ja, wenn ich dann den Bluthochdruck kriege, dann kriege ich halt, gibst du mir ein Pillchen oder so. Ne? Dann nehme ich, ja, das ist aber falsche Herangehensweise. Ne? Dann kriege ich eine Pille, um dann irgendwelche Symptome zu bekämpfen. Aber das, woran es wirklich liegt, die Ursache, die gehe ich ja gar nicht an. Ne? Ja, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und mit der Selbstverantwortung finde ich gut. Wenn ich jetzt auf meinen Alltag jetzt als Trainer so zurückgucke mit meinen Workshops, ich habe ja mein Navi fürs Leben, das ist ja so mein großer Workshop, da gibt es ja, ich sage immer, das Leben teilen wir da in Lebenskonten ein, also jeder Lebensbereich ist ein Konto. Und da kommen ja nur Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer hin. Ne? Und welches Konto ist da bei allen im Minus?
Gesundheit.
99, also ich würde mal sagen 98%. Da kommen natürlich auch Leute hin, die eine gute Gesundheit haben. Aber das ist wirklich, über 90% haben das Thema. Ne? Mhm. Weil das wird total vernachlässigt. Ne? Und dabei ist es für mich auch unverständlich, weil, wie gesagt, ohne Gesundheit habe ich keine Lebensqualität, habe ich keine Freiheit. Ich kann mir, ja, wir leben in einem freien Land, aber wenn ich da Einschränkungen habe, dann kann ich das ja gar nicht nutzen. Das ist schade.
Ja. Das ist sehr, sehr schade und das ist auch meine, oder das Bild, was ich da auf jeden Fall teile, oder meine Wahrnehmung, die ich dann auch mit deiner entsprechend teile, dass gerade Unternehmer dort dazu neigen, die Gesundheit entsprechend zu vernachlässigen. Wobei ich auf der anderen Seite auch gerne das Bild aufmachen möchte, dass, so wie du sagst, klar, einerseits ist ein gesunder Körper die Voraussetzung dafür, dass ich ein freies Leben führen kann, dass ich das machen kann, was ich gerne möchte, meine Wünsche mir erfüllen kann. Aber wenn wir uns ein bisschen weiter runterbrechen, ich brauche meinen Körper ja, um auch meine unternehmerischen Ziele zu erreichen,
ja,
um mein Unternehmen zu führen, um meine Mitarbeiter zu führen. Das ist schon irgendwie so ein Paradoxon, wo ich auch hin und wieder mal an meine Grenzen stoße, muss ich sagen.
Ja, das ist so, ne? Und ich sage auch immer, wenn du total gestresst bist, keine Ruhe hast, ne, völlig von einem Sachen nur zur anderen springst, wie willst du da auch vernünftige Entscheidungen treffen? Ich meine, das tut nicht nur dir und deinem Körper und deiner Gesundheit nicht gut, sondern auch deinem Unternehmen, ne? Also wenn du nur permanent im Hamsterrad und am Limit kurz vorm Burnout stehst, triffst du keine guten Entscheidungen. Das kommt ja noch dazu. Du bist kein guter Chef, ne, triffst keine guten Entscheidungen und familiär und so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Also das spielt alles da rein. Deshalb der Fokus und diese Selbstverantwortung finde ich ganz toll, bevor wir nämlich das große Bild auch machen mit Gesellschaft, wo wir sagen, dass es wird schwierig. Wenn jeder bei sich selbst anfängt, dann wäre ja schon viel geholfen.
Genau.
Ja. Vielleicht da noch, bevor wir jetzt nochmal reingehen, was jeder selber mal machen könnte oder was wir vielleicht auch für unsere Mitarbeiter im Unternehmen tun können. Woher kommt das denn aus deiner Sicht? Dass wir da nochmal überlegen, dass jeder nochmal für sich überlegt, warum fällt mir das denn so schwer, mir Zeit dafür zu nehmen? Warum ist das so?
Wenn ich das in vielen, vielen Gedankengängen immer wieder auf das Wesentliche herunterbreche, hat das in meinen Augen etwas mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Das heißt also, wir kennen dieses Beispiel aus dem Flugzeug. Ich war selbst noch nicht in der Situation. Ich hoffe, ihr auch nicht oder du auch nicht.
Nee, ich glaube, das...
Also wenn es Turbulenzen gibt, fällt diese Sauerstoffmaske nach unten.
Das beim Druckabfall.
Beim Druckabfall.
Genau.
Fällt diese Sauerstoffmaske nach unten und da wird man ja darauf hingewiesen, erstmal selbst zu atmen.
Genau.
Und das ist halt in meinen Augen genau auch auf dieses Thema übertragbar. Wenn es dir selbst nicht gut geht, kannst du auch in deinem Umfeld nicht irgendwo dein Mann oder deine Frau stehen.
Ja gut, das ist klar. Aber wo kommt das her, dass wir uns so wenig um uns selbst kümmern? Lieben wir uns zu wenig?
Ich glaube ja.
Also da wollt's jetzt hinaus.
Ja, ich glaube ja. Also dass wir das praktisch übertragen auf, also den wichtigsten Menschen in deinem Leben triffst du dann, wenn du in den Spiegel schaust.
Mhm.
Also dass wir auch diesen Glaubenssatz ablegen, dass das egoistisch ist, wenn wir uns auch mal um uns selber kümmern.
Mhm.
Dass wir uns Freiräume dafür auch einrichten. Beispiel vielleicht auch aus dem Unternehmeralltag, den sicherlich auch viele kennen. Wenn ich einen Termin habe, so wie jetzt mit dir heute, dann tue ich alles dafür, dass ich diesen, oder vieles dafür, wenn es jetzt irgendwie zu einem Notfall kommt mit Kindern, Frau oder Familie, mal sei mal dahingestellt, aber ich tue doch schon viel dafür, das auch zu realisieren.
Mhm.
Oder wenn ich morgens einen Termin habe, stehe ich vielleicht mal eine Stunde früher auf.
Mhm.
Wenn ich den Termin mit mir selber hätte, ist es vielleicht auch so, dass das mal so ein bisschen in den Hintergrund rückt oder dieses Commitment mit sich selbst auch irgendwo einzugehen und sich das einzugestehen, sich diese Zeit zu nehmen und sich selbst es wert zu sein oder diesen Selbstwert auch einfach entsprechend in seinem Wochentagesplan schon mit zu berücksichtigen.
Mhm.
Und ich komme dann immer wieder auf den gleichen Punkt zurück, dass es halt eben irgendwo daran liegt, dass wir uns selbst nicht genug wertschätzen und dass wir da definitiv eine große Portion draufpacken dürfen.
Müssen. Also ich kann sagen, als ich damals meinen Wasserkastenmoment habe, das war ja so mein Breakdown, wo ich so am Boden war. Als ich dann angefangen habe, da ist mir nämlich genau diese Erkenntnis gekommen, dass ich in meinem Leben gar nicht mehr stattfand, ne, sondern ich habe nur noch funktioniert für mein Unternehmen, für mein Unternehmen, für mein Unternehmen. Und dann kam irgendwann mal meine Familie. Und irgendwo, ich bin gar nicht mehr, habe gar nicht stattgefunden. Ne? Und als mir das klar wurde und als ich dann gesagt habe, okay, ich kümmere mich jetzt mal um mich, und das hat dann alles verändert. Ne? Also das hat wirklich auch in meinem Unternehmen alles verändert, ne? Und in meiner Familie. Ne? Ich war ein viel besserer Ehemann, viel besserer Vater, viel besserer Unternehmer auch, als ich anfing, um mich zu kümmern. Ne? Und das muss uns klar sein, wie wichtig das ist, dass wir uns um uns selber kümmern müssen, sei es jetzt natürlich gesundheitlich, körperlich wie mental, ne, oder Persönlichkeit auch, ne, dass man auch Fortbildungen macht und nicht immer sich selbst hinten anstellt.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von einem Holzfäller, der im Wald steht und Holz hackt.
Ja, genau.
Passt ja auch.
Gut, die kennen hier, glaube ich, in meinem Podcast kennt die, glaube ich, jeder. Das ist ja eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja. Jetzt werden wir mal ganz pragmatisch. Also, ich bin Unternehmer, ich bin Unternehmerin, habe viel zu tun. Klassisch, ne, wirklich so 60-Stunden-Woche. Keine Zeit. Ich weiß, keine Zeit ist keine Tatsache, ist eine Einstellung. Aber was würdest du denen denn jetzt raten? Wie sollen sie denn anfangen, mal was an ihrer Gesundheit zu machen? Also so, dass es auch wirklich praktikabel ist. Weil meine Erfahrung ist, dann setzt man sich auch mal so hohe Ziele, dann muss direkt der Marathon sein oder irgendwie sowas. Sondern so praktikabel, wo kann ich jetzt sagen, so, ich will einfach mal mit Kleinigkeiten anfangen, aber schon mal ein bisschen was für mich tun, meine Gesundheit.
Ja. Also klar, grundsätzlich sprichst du schon das wesentlichste Thema an, dass man einfach mal realistisch auch betrachtet, was ist für mich irgendwo gerade möglich. Natürlich gibt es auch in meinen Augen Situationen und Fälle, in denen die krasse 180-Grad-Drehung einfach mal notwendig ist, also heißt Auszeit nehmen.
Gut, das ist aber dann oftmals so, wenn dann schon, was weiß ich, der erste Schlaganfall oder
zum Beispiel, genau.
Ja, sowas dann passiert ist, ne, dann das ist dann der Augenöffner. Aber das wollen wir ja nicht hoffen.
Ja, das wollen wir nicht hoffen, genau. Also die Empfehlungen bleiben da mehr oder weniger bei den Basics, die ja paradoxerweise auch wahrscheinlich die meisten kennen, aber es hat eben dann irgendwo an der Umsetzung hapert. Das heißt also, dass ich erstmal natürlich meinen Körper gut versorgen sollte. Fängt an bei Wasser trinken. Wir bestehen zu 60% aus Wasser. Unsere Konzentrationsfähigkeit hat sehr, sehr großen Einfluss, ob ich hydriert, dehydriert bin. Mhm. Dann sich natürlich auch bestenfalls mindestens einmal am Tag Zeit zu nehmen, sind so diese Mikroimpulse, die einfach auch einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Sich einfach mal 2 Minuten zurückzulehnen, die Augen zu schließen, tief durchzuatmen. Hat was mit dem Vagusnerv zu tun, dass dann einfach auch die Hormonausschüttung eine ganz andere ist. Wenn ich meinem Körper signalisiere, hier ist alles okay, komm einfach mal aus dieser Stressschleife auch raus. Mhm. Das wären so direkte und praktikable Tipps, die man geben kann. Dann, wenn ich viel sitze, kennen wir auch alle, möglichst regelmäßig aufstehen. Dann, du hattest eben den Hüftbeuger angesprochen. Also das ist der Muskel, der permanent angespannt ist, wenn wir sitzen, dass wir den mal auf Länge bringen, den Fuß mal hinten auf den Stuhl, Hüfte nach vorne Richtung Tisch schieben. In letzter Konsequenz geht es immer um das Thema Ausgleich. Also was habe ich viel, in welche Impulse, welche Impacts habe ich viel in meinem Alltag und dort einfach einen Gegenpol zu schaffen.
Genau.
Ich habe viel mediale Bildschirmarbeit, einfach mal Bildschirmpausen, Augen zu, auch die Augen mal zu entspannen, tief durchatmen. Genau, gute Versorgung, gesunde Ernährung, das wäre jetzt auch wiederum ein Fass, was wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht aufmachen. Und halt eben auch dann auf körperlicher Ebene natürlich für Ausgleich sorgen. Aber ich denke, das Wesentlichste ist, so wie du es auch schon angesprochen hast, sich wirklich mal mit aus kleinen Impulsen mehr werden zu lassen.
Ja. Also wo ich da in meinem unternehmerischen Umfeld oder jetzt in den Unternehmerinnen und Unternehmern, die ich da begleite oder auch in meinen Workshops kennenlerne, wo ich dann immer ein großes Plus sehe, ist wirklich mit einer Morgenroutine. Das klingt jetzt einfach so banal, aber es ist einfach so, wenn man den Tag morgens schon entspannt startet, mal morgens schon was für sich tut, sei es ein Buch lesen, sei es meditieren, sei es eine kleine Sporteinheit, aber morgens schon ruhig und was für sich getan hat, ruhig starten, was für sich getan hat, das ändert den Tag schon immens. Also und nicht aus dem Bett auf, mal eben schnell zwischendurch frühstücken und dann im Auto noch den Kaffee trinken und dann im Büro und dann geht die Hektik ja richtig los. Sondern wenn man da einfach mal sagt, das mache ich mal ruhig. Ich kenne Unternehmer, die gehen morgens baden. Kein Witz, Die sagen morgens, ich fange jetzt mit einem Bad an, ich lasse mir eine Badewanne ein, damit ich da erstmal ruhig in den Tag starte. Wäre jetzt persönlich nichts für mich, aber ist ja in Ordnung, muss ja jeder selber wissen. Ich mache andere Dinge morgens, ich lese morgens und sowas, wo ich abends oft zu müde bin. Aber das ist einfach so, das hat einen großen Impact, einfach um das Stresslevel schon mal total runterzufahren.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Und vor allem auch bei der Tatsache, dass da jeder für sich das irgendwo, was zu ihm passt, auch herausfinden sollte. Genau. Einfach mal ein bisschen experimentieren. Es muss ja auch nicht lange sein. Man kann ja mal mit 10, 15 Minuten morgens anfangen. Dann fällt einem vielleicht nochmal was ein, was einem dann nochmal gut tut. Oder man hat nochmal in Richtung Meditation, Atemübungen, Entspannungsübungen irgendwo einen Impuls aufgeschnappt und dass man den dann nochmal damit einbezieht. Also es sind ja letztendlich auch, gerade sind Unternehmer und Unternehmerinnen ja häufig doch tendenziell eher strukturiert. Das heißt also, dass, glaube ich, einfach auch so Routinen, ob es eine Morgenroutine ist oder vielleicht auch dann die Routine kurz vor der Mittagspause, kurz danach,
ja, klar,
zum Tagesabschluss auch was zu tun. Ich denke, so solche Ankerpunkte zu haben, hilft immens auch, das im Alltag auch nachhaltig zu etablieren.
Ja. Ja. Jürgen Davo, der bekannte Unternehmer, sehr erfolgreich, hat ja Town Country gegründet. Der war schon ein paar Mal hier im Podcast und der hat ja seine Geschichte seines Burnouts da erzählt. Und der war wirklich Burnout, war wirklich Stecker ziehen. Und der war stationär, musste der behandelt werden. Und der hat gesagt, was ihm danach geholfen hat, damit er da nicht wieder reinfällt und was er festgestellt hat, was ihn da reingebracht hat, der hat so den Bezug zur Natur verloren. Ne? Wir sitzen hier vor einem, vor einem Wald,
Natur.
Vor der künstlichen Natur. Ne? Das hat übrigens nur akustische Gründe. Das ist irgendwie so ein Panel, was jetzt hier den Schall oder das Echo frisst. Und der hat gesagt, das war ihm sehr, sehr wichtig, ne, dass er regelmäßig in den Wald geht, mit der Natur Verbindung suchen. Das hat ihm geholfen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, da können sich auch viele dran ein Beispiel nehmen, weil das kann auch gut tun.
Ja. Vor allem auch dann, wenn wir uns bewusst machen, dass wir ja aus der Natur kommen. Also wir haben ja über Hunderttausende von Jahren in der Natur gelebt.
Ja.
Und wenn man das jetzt mal aus so einer Zeitspanne auch sieht, wie verhältnismäßig kurz dann auch die Zeit ist, in der wir in dieser hochtechnologischen Welt leben, glaube ich, macht es auch Sinn, dort sich bewusst zu machen, hin und wieder gerne mal einen Rückschritt zu machen, einen vermeintlichen Rückschritt zu machen. Wir hatten es im Vorgespräch auch ganz kurz von Social Media und solchen Themen, also dort einfach auch mal dann auf der Gegenseite vielleicht den Stecker mal zu ziehen, um dort einfach sich nochmal darauf zu beziehen. Wir stehen als menschliches Wesen einfach auch in ständigem Austausch mit unserer Umgebung. Und wenn wir permanent eine technische Umgebung haben, ist es zwangsläufig so, dass das auch einen entsprechenden Einfluss auf uns hat, auf unser Wohlbefinden hat.
Klar.
Und die Natur, Waldspaziergang oder einfach auch diese Erdung, die man dann erlebt, das ist definitiv auch eines der Wohlfühlquellen, die man sich so regelmäßig anzapfen sollte, in meinen Augen. Ja.
Ja, also ich kann mir das ohne Natur gar nicht vorstellen. Also ich bin total gerne in der Natur, sei es im Wald, in den Bergen oder das kann ich mir ohne gar nicht vorstellen. Bevor wir das Thema so persönliche Gesundheit abschließen, weil ich würde ja gerne noch über unternehmerische Gesundheit mit dir sprechen, also unternehmerisch in Bezug auf Mitarbeitende. Erzähl doch mal so, um uns ein bisschen Mut zu machen, vielleicht eine schöne Geschichte. Vielleicht hast du da ja eine, wo du sagst, da hatte ich mal jemanden, eine Führungskraft, Unternehmerin vielleicht, und was die in ihrem Leben geändert hat und was das für Auswirkungen hatte.
Mhm. Ja, also ich habe jetzt gerade ganz aktuell einen Unternehmer im Coaching, der sich genau doch auch recht tiefgreifende Fragen stellt. Da geht es halt eben tatsächlich auch im Hinblick auf, ist das, was ich die letzten 10, 15, 20 Jahre gemacht habe, denn wirklich das, was ich eigentlich machen wollte? Das ist natürlich dann schon auch herausfordernd.
Ja, gut.
Und auch, ich sag mal, mir fällt dann immer wieder das Wort auch Mut ein, weil man könnte das ja auch dann mehr oder weniger bis zu, in Anführungszeichen, Rente durchziehen und dann sagen, okay, lass mal gut sein. Aber ja, mit ihm gehe ich halt dann auch entsprechend in diese Fragen rein und einfach, was mir hilft, beziehungsweise dann halt auch mit den Coaches hilft, ist wirklich einfach mal diese Zukunftsprojektion zu machen. Das heißt also, was sind Punkte, was ist die Ist-Situation und was passiert, wenn ich so weitermache?
Mhm.
Welche Konsequenzen hat das für mich, für meine Lebensqualität, für meinen, in dem Beispiel jetzt dann tatsächlich auch für den Lebensabend? Und jetzt dann mehr oder weniger das Ruder halt schon noch kontrolliert, aber doch auch schon sehr gezielt nochmal rumzureißen. Das heißt also, dass man, klar, das fängt an bei der Beratung über eine gesunde Ernährung. Wie ernähre ich mich jetzt gerade? Was kann ich verändern? Das hat was mit dem Bewegungsverhalten zu tun. Wie bewege ich mich gerade? Was kann ich tun? Also die Punkte, die wir, man kommt in Anführungszeichen einerseits leider, andererseits aber auch zum Glück in meinen Augen immer wieder auf diese Basics zurück.
Mhm.
Also diese Basics, wenn man sich auf die besinnt, wenn man, die wir schon jetzt dann angesprochen haben, wenn wir uns darauf besinnen, fokussieren, ist es genau das, was im Ende diesen großen Impact auch ausmacht.
Hm.
Und eins führt dann auch zum anderen.
Und dann finde ich auch meinen Lebenssinn. So, das war ja eine Lebenssinnfrage, die er dir da gestellt hat oder sich stellt, ne, was du erzählt hast. Ne?
Ja, also da geht es halt eben dann natürlich an der Stelle auch darum zu schauen, also diesen Seelenweg halt eben auch herauszuarbeiten.
Mhm.
Also diese Frage sich auch in dem Alter, in Anführungszeichen, noch zu stellen. Deswegen finde ich das ein ganz gutes Beispiel, weil viele ja häufig dann auch glauben, naja, jetzt bin ich 50, 55, was soll ich mich jetzt darüber noch Gedanken machen? Dann dementsprechend auch einfach in diese einzelnen Punkte reinzugehen und sich dann auch herauszukristallisieren mit verschiedensten Übungen, zu schauen, was ist denn eigentlich wirklich der Grund, warum ich hier bin.
Mhm.
Also wenn ich jetzt dann gut, vielleicht führen Unternehmen, um natürlich einerseits meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, um natürlich auch ein paar Rücklagen zu bilden. So, aber was ist denn das Thema hinter dem Thema? Also dieses, du hast ja auch den Workshop Finde dein Warum.
Genau, da geht es genau darum. Genau,
da geht es dann halt eben entsprechend auch darum, alles andere, also diese oberflächlichen Themen mal zur Seite zu schieben. Und wenn man dann an dem Stelle zu dem Entschluss kommt, dass das, was ich so tagtäglich tue, irgendwie nicht dem entspricht, wiederum, was ich liebe, dann sollten da natürlich dann auch andere, auch wiederum individuelle Sache, ob es jetzt dann von heute auf morgen die Kehrtwende ist oder das so langsam ausschleichen zu lassen und was Neues zu etablieren, das muss man halt dann einfach individuell sehen. Ja.
Ich fand ganz schön dein Beispiel oder was du gesagt hast mit der Zukunftsprojektion und dass einem einfach mal bewusst wird, was man oder was das jetzige Handeln für Auswirkungen in der Zukunft hat. Ne? Und wie du das so schon gesagt hast bei dem Unternehmer, ne, wenn du da dir das wirklich mal klar machst, ne, wenn ich so weitermache, ne, wie wird mein Leben dann in 10 oder 15, 20, 30 Jahren sein? Das kann wirklich da ein Augenöffner sein. Das ist auch meine Erfahrung.
Ja, ja, ich habe da auch noch vielleicht ein Bild dazu, dass wenn du dir vorstellst, dass du auf einem Schiff fährst, auf einem Schiff stehst und grundsätzlich wissen wir das ja, dass wenn wir uns diese Frage stellen, wenn ich so weitermache, zu was das dann entsprechend führt und du dir dann vorstellst, du fährst auf einen Eisberg zu, reicht es ja aus, heute das Ruder nur einen Zentimeter rechts und links zu bewegen und dann steuerst du dann an dem Eisberg vorbei. Solltest natürlich schauen, dass du dann nicht auf den nächsten Eisberg zuschleust.
Ja.
Aber das finde ich, ist immer ein ganz, ganz schönes Bild, auch nochmal auf die Sache von eben zurückzukommen, halt eben einfach, dass diese kleinen Continuation Steps dann auch zu der am Ende großen Veränderung führen.
Ja, ja. Ja. Absolut, ne? Und sich das mal vor Augen zu führen. Und es gibt ja diesen Present Bias, das ist ja so diese Gegenwartsverzerrung, dass wir das völlig unterschätzen, was unser jetziges Handeln für eine Auswirkung auf die Zukunft hat, ne? Und das ist sicherlich da muss man dran, ne? Das sollte man mal machen. Lade ich euch auch mal zu ein, hier, die Hörerinnen und Hörer, einfach mal überlegen, wie wird das dann sein in 10, 20 Jahren, wenn ich so weitermache? Ne? Und ich frage ja auch immer, wenn ich so einen Pitch mache für meinen Navi fürs Leben Workshop, möchtest du, dass dein Leben in 10, 20 Jahren noch genauso ist wie jetzt? Und wenn da die Antwort Nein ist, ne, dann ist dringend was
Handlungsbedarf.
Dann sollte man was ändern. Machen wir mal einen Strich unter, was wir so für uns, Selbstständige, Unternehmer, Führungskräfte, was wir da tun können. Jetzt gucken wir mal gesundheitlich auch gerne mal auf das gesamte Unternehmen.
Mhm.
Wir haben ja auch Verantwortung für unsere Mitarbeitenden. Und ich weiß, das ist ja auch ein Thema von dir. Du gibst ja auch da, was machst du, Workshops oder Schulungen oder Beratungen, wie Unternehmer oder Unternehmerinnen, was die ihren Mitarbeitern anbieten können. Gib doch erstmal uns einen Grund, warum wir das tun sollten. Ich meine, jeder kann sich das vielleicht denken, aber aus deiner Sicht mal, warum sollten wir Unternehmer uns darum kümmern?
Genau. Ja, aus meiner Sicht macht es Sinn, dieses Thema aus zweierlei Hinsicht oder von zweierlei Blickpunkten aus zu betrachten. Also einerseits, klar, zählen natürlich die harten Fakten. Das heißt also, wenn man sich überlegt, diese Präsentismus- und Absentismus-Kosten, ist das ein Begriff oder
soll ich
das ganz kurz aufklären? Also Absentismus bedeutet, dass ein Mitarbeitender sich krank meldet, obwohl er gar nicht krank ist. Meistens zurückzuführen auf Betriebsklima, Wertschätzung und solche Dinge. Präsentismus ist einmal, dass der Mitarbeitende zur Arbeit kommt, aber nicht zu 100% fit ist. Also wenn man sich diese Zahlen mal vor Augen führt, die aktuellen Zahlen sind natürlich auch immer branchenabhängig, ganz klar, aber da liegen wir so bei ungefähr 2.000 bis 2.500 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr, die das entsprechend dann auch oder die diese Kosten dann auch verursachen oder die Höhe der Kosten, die verursacht werden dadurch. Dann habe ich natürlich, wenn Mitarbeitenden dann nicht da sind, mehr Druck für andere Mitarbeitenden. Ich habe einen Produktivitätsausfall, also alles diese gängigen Dinge. Ich habe natürlich halt eben auch die AU-Tage, die mich ja auch je nach Branche 500 bis 800 Euro am Tag kosten. Also es ist einerseits ein wirtschaftliches Thema, heißt also Kosten sind da und die Kosten können dadurch auch nachweislich gesenkt werden, wenn ich eine betriebliche Gesundheitsförderung, ein ganzheitliches Konzept auch im Unternehmen installiere und etabliere aus mehreren aus mehreren Puzzlestücken das auch dann zusammensetze. Das andere, was sicherlich auch in der aktuellen Situation nicht zu vernachlässigen ist, ist das Thema der Arbeitgeberattraktivität. Das heißt also Benefits für die Mitarbeitenden zu schaffen. Mhm. Auch da zahle ich auf das Konto ein, dass dann mein Betriebsklima positiv ist, dass die Mitarbeitenden motivierter sind, Wertschätzung, Dankbarkeit, also alles diese Themen, die damit halt einfach positiv begleitet werden. Ja, also einmal habe ich die wirtschaftliche Situation und die wirtschaftlichen Aspekte. Andererseits halt eben eher so diese etwas weicheren Faktoren, um auch am Arbeitsmarkt mich für Bewerber attraktiver zu machen.
Genau. Ich würde gerne einen dritten Punkt noch mit einbringen. Ich sag mal, dass das Wohlergehen der Mitarbeitenden, das kann ja auch ein Warum sein. Das kann ja auch mein Antrieb sein. Und da kenne ich auch Unternehmer, die sagen da, das ist wirklich mein Antrieb. Nicht mal so das, was wir herstellen oder produzieren oder leisten, sondern dass es ich ein attraktiver Arbeitgeber bin, wo Menschen gern zur Arbeit kommen. Ne? Und das ist ein ganz starkes Warum sogar bei sehr, sehr vielen. Und auch das ist natürlich so, ich meine, das Wohlergehen der Mitarbeiter, und das sieht man ja bei allen Unternehmen, die das in das Zentrum stellen, da kommt der Erfolg ja fast von alleine. Ne? Also wenn man jetzt mal prominente Beispiele rausguckt, wie DM oder sowas, die ja ganz klar diese Menschenfokussiertheit haben, wirklich an der Mitarbeitenden, aber auch im Kleinen, da kommt der Erfolg von alleine. Ne? Das ist so.
Ja.
Gesundheit der Mitarbeitenden, da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, weil das so einer meiner Lieblingsthemen zurzeit ist, ist ja Unternehmenskultur.
Mhm.
Also wir müssen uns um eine Unternehmenskultur, eine gute Unternehmenskultur kümmern. Das ist, glaube ich, eins der Hauptaufgaben von uns Unternehmern. Inwieweit spielt das denn in die Gesundheit der Mitarbeitenden mit ein?
Ja, wenn ich, es gibt ja diesen Spruch, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Das heißt also, dass wenn ich mich als Mitarbeitender in ein Milieu begebe, in dem ich mich wohlfühle, in eine Kultur begebe, in der ich mich wohlfühle, in der auf mich geachtet wird, wo mein Wohlbefinden was zählt, wo ich als Mensch zähle, dann ist das natürlich, hat das einen direkten Impact und einen direkten Einfluss auf den Mitarbeitenden an sich, auf die Performance des Mitarbeitenden und auch auf die Gesundheit, ganz klar.
Ja, und das bei allem, was du jetzt gleich noch erzählst, was du da mit den Mitarbeitern machen kannst und sowas, ist, glaube ich, das muss uns auch klar werden, ne? Wir können noch so tolle Kurse anbieten, Rückenfit oder was weiß ich was alles, ne, und Yoga-Kurse anbieten oder was. Wenn das Betriebsklima, ne, die Kultur im Unternehmen nicht stimmt, dann hilft, glaube ich, da alles nichts. Dann kann ich da einen Obstkorb hinstellen, dann bin ich auch kein attraktiver Arbeitgeber. Dann kann ich Kurse anbieten oder Abos anbieten für Fitnessclubs hier und so. Das hilft dann auch nicht, sondern die Kultur ist das A und O. Ne? Wenn die nicht in Ordnung ist, funktioniert der Rest auch nicht. Und das ist ja auch diese ganzheitliche Betrachtung, von der du sprachst. Ne? Wenn ich mich da nicht wertgeschätzt fühle, ungern hingehe, ne, kann ich hinterher noch so oft in das Fitnessstudio gehen, meine Gesundheit wird es nicht gut tun. Ne?
Oberflächlich vielleicht,
ja.
Aber wenn wir halt eben immer wieder auf diese ganzheitliche Betrachtung zurückkommen, fühlt sich das dann vielleicht auch für den Arbeitnehmer, ich hatte gerade so das Bild im Kopf für den Arbeitnehmer irgendwie so, als würde man ihm so einen Knochen hinschmeißen. Und damit soll es jetzt bitte auch zufrieden sein.
Ja,
und
ja,
wenn das halt nicht in so ein Gefüge eingeflochten ist, dass es auch im Unternehmen intern gelebt wird, dass es auch vom Unternehmer am besten oder Unternehmerin von oben herab auch oder von unten herauf, je nachdem, wie man das für sich dann entsprechend auch, wie die Philosophie da intern ist, dass es gelebt wird, dass es unterstützt wird und da auch investiert wird, logischerweise. Ja.
Genau. Jetzt nehmen wir mal an, Kultur stimmt und so, und jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte gern was tun für meine Mitarbeiter. Ne? Also ich habe jetzt gesagt, das ist ein gutes Thema, ein wichtiges Thema. Klar, kaufmännisch macht es Sinn, aber natürlich auch, ich möchte attraktiver Arbeitgeber sein und ich möchte natürlich auch das Wohl meiner Mitarbeiter fördern. Das ist mir wichtig als Chef. Ne? Und wie gehst du denn da vor? Gib doch mal so ein Beispiel, was du vielleicht in Unternehmen machst. Ne? Du hast mir eben was erzählt von einer Schreinerei.
Mhm.
Erzähl doch mal bitte, 30 Mitarbeiter ungefähr, was macht ihr da genau?
Also in allererster Linie fängt auch dieser Prozess, wie so viele Prozesse, mit einer Analyse an. Das heißt also, dass man das einerseits mit einer Mitarbeiterbefragung machen kann, andererseits auch mit dem sogenannten Workability Index. Das ist so ein Arbeitsfähigkeitsindex, der gebildet wird und aus dem man dann auch direkte Handlungsempfehlungen oder Handlungsfelder herausarbeiten kann, an denen es am ehesten hängt.
Mhm.
Ist einerseits ein Stück weit auch branchenabhängig, aber jetzt um bei dem Schreiner zu bleiben, klar, es ist ein Handwerker oder Handwerksbetrieb, da sind dann die körperlichen Anforderungen doch eher etwas höher als jetzt dann zum Beispiel bei einer Bank.
Mhm.
Und dann ist natürlich das Thema Rücken immer sehr, 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 sehr eng auch damit verbunden. Das heißt also, dass wir dann herausgefunden haben, dass 70% der Mitarbeitenden Rückenschmerzen haben, beim Arbeiten Rückenschmerzen haben, aber auch in ihrer Freizeit Rückenschmerzen haben. Das heißt also, es ist jetzt dann wiederum herauszufinden oder so ein Stück weit herauszuarbeiten, wo liegt die Ursache. Mhm. Natürlich ist das einerseits sicherlich die körperliche Arbeit, aber man kann dem ja entgegengehen, indem man dann auch an der Ergonomie arbeitet. Das heißt also, Tipps gibt, einen Workshop macht, wie ich verschiedene Dinge vielleicht, was machen wir mit Physiotherapeuten zusammen, einfach auch mal da einen Fachmann drauf schauen lässt, wie bewegst du dich im Alltag, gibt es da irgendwie Optimierungsbedarf, dann, also das, da spricht man dann praktisch von der Verhaltensprävention, also direkt in das Verhalten auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einzugreifen. Dann aber auch das Verhältnisprävention, das heißt, wie sieht die Werkstatt aus? Gibt es da vielleicht Möglichkeiten zu unterstützen, Prozesse, Workflows auch anders zu gestalten? Und dann aber halt eben auch dann diese wirklich handfesten Themen wie zum Beispiel eine aktive Pause. Das machen wir auch, dass wir in das Unternehmen reingehen und dann wirklich in der Mittagspause 10, 15, 20 Minuten vorher oder danach wird dann individuell besprochen, wirklich direkte Übungen machen, weil, da sind wir wieder beim Thema Ausgleich, wir arbeiten ja immer nach vorne ausgerichtet. Und da macht es auch dann für egal wen Sinn, immer mal wieder in die Gegenbewegung zu gehen. Und das sorgt dann auch direkt für eine Entlastung, gleichzeitig für eine Kräftigung der Muskulatur. Also wir haben unterschiedliche Ansatzpunkte, Ansetzungspunkte, um daraus einfach eine ganzheitliche Herangehensweise auch da zu machen.
Also erstmal eine Analyse, um zu sehen, was ist überhaupt die Belastung. Genau. Dann sozusagen gucken, wie kann ich das Arbeitsumfeld so gestalten, dass es vielleicht nicht so körperlich belastend ist und dann natürlich die Prävention durch Übungen und alles.
Genau.
Ja, genau. Super.
Und dann ist es in meinen Augen auch wieder ganz, ganz wichtig, das halt tatsächlich auch als ein Projekt zu betrachten, so wie ich auch ein anderes Projekt plane. Ich habe zu Beginn, wie angesprochen, die Analyse. Dann mache ich eine Maßnahme und dann auch spätestens nach 8, 10 Monaten nochmal zu schauen, hat das was gebracht, was wir gemacht haben, dass wir da so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess dann entsprechend auch etablieren und dann auch nochmal den, also einmal Wissensvermittlung zu haben, das heißt also auch mal einen Workshop zu machen zu einem bestimmten Thema. Was mir jetzt dann noch als konkretes Beispiel einfällt, das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber was wirklich sehr, sehr gut ankam, das zahlt dann auch mehr nochmal auf so dieses Thema Wertschätzung, Dankbarkeit ein, dass wir eine sogenannte Kudo-Box gemacht haben und man konnte dort anonym Komplimente, positive Aspekte, eine positive Nachricht für den Mitarbeitenden hinterlassen und die wurden dann im Team-Meeting vorgelesen. Und das sind halt eben auch sehr emotionale Momente, die da entstehen, die dann auch für das Teamgefüge, für den Zusammenhalt einfach sehr, sehr schön sind und die dann auch, wie wir schon erörtert haben, auf die Gesundheit natürlich einen direkten Einfluss haben, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Genau.
Sehr schön. Ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, da was zu tun. Und das ist auch unsere Pflicht als Führungskraft, als Unternehmer, da natürlich wirklich am Wohl unserer Mitarbeiter da immer zu denken und das auch in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, ich glaube, da haben wir ein großen Bogen geschlagen, ne, von der persönlichen, ganzheitlichen Betrachtung, gesellschaftlicher Aspekte, aber natürlich auch, dass wir uns selbst um uns selbst kümmern müssen und um unsere Mitarbeiter. Also haben wir heute wirklich alles dran genommen. Ne? Also erstmal vielen Dank für diesen guten Überblick. Und ich möchte euch einladen, auf jeden Fall euch darüber Gedanken zu machen. Ne? Also macht mal diese Zukunftsprojektion. Ne? Was wird euer jetziges Leben, was macht das mit euch? Wo werdet ihr in 10, 20 Jahren stehen? Überlegt euch das mal. Gibt es Dinge, die ihr da ändern solltet oder müsstet? Und geht die Dinge dann, wie der Tim auch gesagt hat, in kleinen Schritten an, indem man kleine Pausen macht, indem man, wie hast du das genannt, was
so Mikromaßnahmen.
Oder? Mikromaßnahmen, aber auch so Gegenbewegungen sozusagen.
Ne? Ausgleich,
also, Ausgleichen, für Ausgleich sorgen. Ne? Dass ihr das macht für euch und natürlich für euer Team, ne? Wenn ihr sagt, ich möchte da was tun, um da an der Gesundheit mental, aber auch wie körperlich zu arbeiten, dass euch da natürlich so jemand wie Tim dann auch ins Boot holt, der euch da berät und da dann wirklich auch einen Prozess draus macht. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob du, hast du da Zahlen zu oder ist das vielleicht auch nur ein Gefühl von mir, dass die Mitarbeiterbindung, gerade wenn man sich darum wirklich bemüht, dass die enorm steigt.
Ja, absolut. Und es ist ja auch bekanntlich kostengünstiger und besser, Mitarbeiter zu binden als neue.
Ja, aus meiner Sicht, es gibt keinen größeren Renditekiller im Unternehmen als Fluktuation. Ne? Also wenn du Rendite kaputt machen willst, ne, da gibt es viele Möglichkeiten, aber Fluktuation ist ein ganz, ganz großer. Ne? Wenn du immer wieder neue Mitarbeiter einarbeiten musst und so und da keine Ruhe ins Team kommt, ne, dann ist der EBIT auch normalerweise nicht da.
Ja, ja. Aber definitiv hat das auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung. Ich meine, man muss dann natürlich das realistisch betrachten. Das ist ein Zahnrad von vielen, wenn ich was für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden der Mitarbeitenden tue. Aber es ist halt in diesem Gesamtkonstrukt, wie du es angesprochen hast, in der Kultur, einfach in meinen Augen nicht wegzudenken, um es auch komplett zu machen.
Super. Also Tim, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Echt ein tolles Thema. Ne? Viele Dinge, über die man nachdenken kann und vielleicht auch sollte. Meine Frage an euch, was macht ihr schon, ne, für eure Gesundheit, aber auch für die Gesundheit eures Teams? Ne? Würde ich mich freuen, wenn ihr mir da eine E-Mail schreibt an fraglars@larsbobach.de oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch die natürlich jederzeit schicken an fraglars@larsbobach.de. Tim, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir und viel Spaß.
Ja. Und ich wünsche euch und dir, Tim, natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich über eine Rezension wirklich riesig freuen. Und das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcast, nein, neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft mir, meine Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Rezension hinterlässt, dann am liebsten natürlich, klar, 5 Sterne.